ARD Sounds. Das ist Wie geht's?
Frick Zabel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Diesmal mit dem wunderbaren Rick. Ich freue mich unglaublich auf das Gespräch. Du weißt, wie der Podcast heißt. Wie geht's nämlich? Deswegen natürlich die erste Frage an dich. Wie geht's dir heute? Schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Also ich würde sagen, ich bin gerade an einem Happy Place. Ich bin zu Hause, ich bin im Alltag, alles gut.
Ist der Alltag für dich quasi immer so verbunden mit Glückseligkeit und so Positivität? Oder kennst du dieses, weil ich habe das nämlich auch, ich würde gerade auch sagen, mir geht's gut, aber ich habe gerade auch echt so Saisonende, viele Sachen, die organisiert werden müssen. Also auch im Alltag ist gerade sehr viel los und ich habe gerade nicht so diesen, wie du es gerade gesagt hast, Happy Place im Sinne von, okay, da ist jetzt gerade einfach nur Ruhe und alles ist positiv. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Also ich, deswegen habe ich auch gesagt, mir geht's gut, weil ich glaube, was du gerade beschreibst, mein Leben ist gerade nicht überfordernd. Also es ist eher ruhiger als zu viel. Ich würde gerade sagen, ich bin jetzt auch gerade mal, ja jetzt, 3 Wochen mit meiner Familie am Stück zusammen, noch eine Woche, dann steht so eine größere Reise bei mir wieder an, dann bin ich wieder ein paar Tage weg, aber ich hatte gerade letztes Jahr, so in dem ersten Jahr nach meiner Profikarriere, habe ich so an allen Fronten Gas gegeben, kann man sagen, und das ist natürlich beruflich dann irgendwie schön, wenn man sieht, man kommt in neue Bereiche, stößt in neue Bereiche vor und es läuft auch alles sehr gut, aber jede Medaille hat ja immer so 2 Seiten, dementsprechend stand halt auch gerade so Quality Time mit Freunden, mit Familie war sehr wenig und das war so eins der größten Dinge, die ich mir für dieses neue Jahr vorgenommen hatte, eigentlich so diese Balance besser hinzubekommen und das muss ich sagen, gelingt mir dieses Jahr eigentlich bis jetzt ziemlich gut und deswegen, so wie ich gerade gesagt habe, also wenn ich irgendwie schaffe, morgens die Kids in den Kindergarten zu bringen und dann irgendwie, ja, in der Zeit, wo die im Kindergarten sind, zu arbeiten und die kommen jetzt gleich irgendwie in 1,5 Stunden sind die fertig und dann kann ich auch Papa sein, wenn ich so eine Tage schaffe, dann bin ich immer sehr happy.
Ja, das glaube ich dir, das kenne ich total, dieses Gefühl. Du hast gerade was Interessantes gesagt, dass du quasi in dem Jahr nach deiner aktiven Karriere dich so reingestürzt hast und viele, viele Dinge gleichzeitig gemacht hast. Kannst du uns da mal mit reinnehmen, warum du das gemacht hast? War das sozusagen aus dieser Angst heraus, ich weiß jetzt, ich möchte nicht in dieses Loch fallen, was man ja so kennt, ne, was ich auch aus dem Fußball sehr gut kenne, was mir viele Fußballer immer spiegeln, dass sie in dieses berühmte Loch fallen nach der Karriere, wo sie nicht genau wissen, wo das Leben jetzt hingehen soll? Oder war das einfach tatsächlich, weil du ausprobieren wolltest, ja, was jetzt danach kommen soll? Weißt du das noch?
Bei mir war es schon eher die Energie, dass ich das jetzt alles umsetzen wollte. Also du musst dir vorstellen, bei mir war es eigentlich so, dass ich gefühlt so die letzten 2 Jahre meiner Profikarriere, jetzt in der Retrospektive muss ich sagen, habe ich da eigentlich schon gefühlt 2 Jobs gleichzeitig gemacht. Also sei es mit dem Podcast, sei es auf Social Media und ich war gleichzeitig immer noch Profisportler, aber meine Profikarriere war sportlich gesehen schon eher so auf dem absteigenden Ast und das ist natürlich immer so die Frage dann, okay, war das schon daran bedingt, weil ich mich so viel auf andere Dinge konzentriert habe, was sicherlich auch damit zu tun hatte, sicherlich, aber auf der anderen Seite habe ich in mir innerlich halt dieses Sportding war so ein bisschen auserzählt und in diesem neuen Bereich, also auch im Medienbereich und contentmäßig, da habe ich gespürt, okay, da habe ich eine neue Passion für entwickelt, das macht mir extrem viel Spaß und deswegen wollte ich da auch einfach durchstarten und ich würde eigentlich sagen, dass ich dann sehr strategisch und akribisch auch gesagt habe, okay, das ist mein letztes Rennen und ab dem Moment eigentlich starte ich dann auch durch und habe das eigentlich gut vorausgeplant und dann war jetzt, also ich habe dann im Mai 2024 aufgehört, habe dann, sage ich mal, dieses erste halbe Jahr so als Übergangsphase noch genutzt und so für mich war dann klar, so ab dem 01.01.2025 geht's los und dann habe ich da mein eigenes YouTube-Format gelauncht und habe in dem Jahr einen Podcast mit Ulle halt gestartet, mit Jan Ulrich zusammen, ich habe ein Buch rausgebracht und habe einfach so gefühlt auch mir Partner gesucht, die strategisch gut zu mir passen und für mich war irgendwie so klar, okay, ich glaube, ich werde, wenn ich jetzt einfach mal ein Jahr von der Bildfläche verschwinde, dann haben mich auch wieder viele vergessen. Mhm. Eigentlich jetzt gerade am Ende meiner Profikarriere bin ich so ein bisschen auf dem Peak und ja. daraus muss ich eigentlich was machen. Also dieses Ausruhen, das mache ich gefühlt jetzt erst jetzt mehr so ein bisschen mehr. So ich habe jetzt 1,5 Jahre da Vollgas gegeben und würde jetzt sagen, dass ich jetzt so sage, okay, ich habe mir neue Möglichkeiten erarbeitet, mir vielleicht einen gewissen Status erarbeitet, wo ich entscheiden kann, auf die Dinge habe ich Lust, auf andere nicht. Und jetzt kann ich eher so ein bisschen, sag ich mal, die Ruhe einkehren lassen. Und ja, im Endeffekt muss das natürlich auch jede und jeder für sich selber entscheiden. Aber das war mein Plan und damit bin ich aktuell sehr gut gefahren.
Ich denke da gerade so ein bisschen drüber nach, während du das erzählst. Ich glaube, so gerade in meinem Kopf, ich meine, mein Karriereende ist wahrscheinlich auch nicht mehr, Gott weiß, wie lange entfernt. Und in meinem Kopf habe ich gerade eher so, dass ich dann erstmal gar nichts brauche. Wenngleich ich schon ungefähr eine Idee habe, wo das nachher hingehen soll. Aber bei mir hat das eher damit zu tun, dass ich glaube, ich brauche erstmal Zeit für mich zu verarbeiten, was ich da geschafft habe. Weil während der Karriere jetzt und weil alles so schnelllebig ist und man immer gepusht wird, weiterzumachen, habe ich richtig oft den Moment verpasst, mal kurz so stehen zu bleiben, innezuhalten und mir zu sagen, ey, das und das war jetzt richtig gut, das war vielleicht auch schlecht. Aber das, so dieser Prozess des Verarbeitens von all dem, würde ich sagen, brauche ich gerade, um vielleicht dann auch so eine Ordnung in mein Leben zu bekommen für danach. Weißt du, was ich meine?
Verstehe ich total. Also habe ich auch oft in meinem Leben, was ziemlich wuselig ist, dass ich mir eigentlich also genau das auch mal wünsche oder dementsprechend jetzt auch so wie aktuell, wenn ich dann mal einen Monat eine ruhigere Phase habe, ich das auch sehr genieße und ich dann auch so gefühlt so richtig Bürotage einlege, um gefühlt Struktur reinzubringen, sowohl halt ins ganze Organisatorische, aber natürlich auch mal so einfach Struktur im Leben zu schaffen, also so wie jetzt. Ich meine, ich versuche so von Montag bis Freitag ganz klassisch, das sind die Arbeitstage und Samstag und Sonntag ist Familienzeit und das Wochenende und da versuche ich auch nicht am Handy zu sein. Und ja, das heißt, ich hatte jetzt nicht diese wirkliche Ruhephase, um mal alles einzuordnen und ich ertappe mich, glaube ich, eher oft dabei, dass ich mir Bilder sehe oder irgendwie an Jahre denke und dann denke ich mir so, was, das ist schon wieder 5 Jahre her, das kann doch gar nicht sein, wie schnelllebig, also das, also mir, also ich bin gefühlt so ein bisschen in der Überholspur unterwegs und freue mich aber auch mal, wenn ich mal, auch wenn es nur für kurze Zeit ist, gefühlt so, wenn man dieses Autobahnbild vielleicht nimmt, wenn ich mal rechts ranfahren kann an die Raststätte und da mal kurz parken kann oder auch mal mich entspannen kann, ja.
Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass das eventuell dazu führen kann auch, dass man gewisse Momente nicht genug wertschätzt, weil die Angst habe ich zum Beispiel total. Ich habe zum Beispiel die Angst so, keine Ahnung, wenn ich jetzt von einem meiner großen Karriere-Highlights spreche, wie zum Beispiel das Champions-League-Finale mit Inter vor 3 oder 4 Jahren mittlerweile auch schon wieder, dann musste ich danach zur Nationalmannschaft und danach war die neue Saison. Und ich habe nach wie vor diese Angst, dass ich selbst nach der Karriere nicht hinbekomme, mir klarzumachen, wie groß dieser Moment war. Weil mit dem Weg, den ich auch gegangen bin, diesen etwas auf Umwegen ankommenden Weg, da hätte ich niemals davon nur träumen können, dass ich mal ein Champions-League-Finale spiele. Das habe ich aber irgendwie geschafft und ich finde, also gerade in meinem Körper und in meinem Bewusstsein ist dieser Moment nicht so groß abgespeichert, wie er eigentlich ist und wie ich ihn mir auch als Kind so vorgestellt habe, wie er sein müsste. Und ich habe total Angst, dass das noch bei mehr Momenten ist, weil man selbst ja auch getrieben ist und das ist ja auch gut und irgendwo auch von der Gesellschaft so getrieben wird, dass man halt weitermachen muss. Weißt du was, mit dieser Angst anzufangen, die ich gerade so versuche in Worte zu fassen?
Ich würde bei mir nicht sagen, dass das eine Angst ist, aber es sind immer so Momente, die einen so ein bisschen baff zurücklassen. Also ich weiß total, was du meinst. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich jetzt bei der Tour de France vor Ort bin und halt in einer anderen Rolle irgendwie dort etwas mache, dann kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich da mal mitgefahren bin. Und dann denke ich mir so crazy, das habe ich auch mal gemacht. Aber ich kann mich da gar nicht mehr dran zurückerinnern, so richtig wie, also ich kann mich schon noch erinnern, wie es bei mir war, aber ich kann das gar nicht so richtig realisieren, dass ich mal Teil dieses Fahrerfeldes war. Und also jetzt schaue ich mir auch so die Jungs an und denke mir so, krass, was das für Maschinen sind. Wie machen die das so? Und denke ich mir so, dann ist manchmal so, dass ich so fast so, hey, ich habe das ja auch mal gemacht. Und dass ich mir so denke, boah, ich weiß gar nicht mehr wie. Und das ist, das finde ich eher irgendwie so das verrückt. Also dann realisiere ich das auch, dass man halt, ja, also oder ich denk dran zurück und denke mir oft so, ich hätte gerne die Tour de France gerne als Fahrer mit den Augen gesehen, wie ich sie vielleicht jetzt sehe. Also als dieses große Spektakel. Und ich war oft jemand, der wenn ich bei der Tour war zum Beispiel, dann habe ich da eher so einen Tunnelblick gehabt. Und mir war das eigentlich alles zu groß und zu laut. Und es hat mich fast so eher so ein bisschen erdrückt, dass ich das so. Und eigentlich jetzt denke ich mir so, ey, wie, was man ja auch oft sagt, wenn man einen Erfolg hat, so, ey, genieß das jetzt gerade wirklich mal, versuch das mal bitte mal zu genießen, ja. Weil das ging mir gar nicht so. Also als ich bei der Tour war, ich war gefühlt nur gestresst und war dann eigentlich froh, als es vorbei war. Krass. Und weil das so ein lauter Zirkus einfach war. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ey, ich habe das wirklich gar nicht genossen als Fahrer. Ich habe das nie so als dieses große Spektakel, als diese Show gesehen, sondern ich habe da einfach sehr viel Leistungsdruck mit verbunden, performen zu müssen und habe so von Tag zu Tag gelebt und war dann irgendwann froh, einfach okay, in Paris angekommen, fertig, zum Glück ist das Kapitel jetzt vorbei. Also das kann ich für mich im Nachhinein definitiv realisieren, dass ich das als Fahrer so nie so genießen konnte, wie ich das jetzt eigentlich ja im Nachhinein gerne gemacht hätte.
Aber würdest du im Rückblick sagen, wenn wir jetzt gerade in dieser Reflexion drin sind, dass das überhaupt anders möglich gewesen wäre? Also würdest du sagen, dieser Genuss, den hättest du irgendwie erzeugen können, weil es klingt irgendwie so, dass man da halt einfach gezwungen wird zu performen und zu leiden und halt zu machen und da es da einfach keine Zeit ist und kein Platz ist für genießen.
Ja, und ich glaube auch, es ist immer so ein bisschen naiv, jetzt, wenn der 32-jährige Rick da drauf schaut, auf den 24-jährigen Rick, der zum ersten Mal die Tour gefahren ist zum Beispiel. Also ich glaube, ich bin ja auch als Mensch einfach in diesen 8 Jahren gewachsen. Ich habe mittlerweile selber 3 Kids, da sind noch andere Dinge passiert im Leben, die einen ja auch wachsen lassen. Und man, also das meine ich so, ich glaube, ich hatte als 24-Jähriger auch gar nicht den Weitblick, die Reife, das alles so zu sehen und zu realisieren oder das aus meinen jetzigen Augen zu sehen. Also, weiß ich nicht, zum Beispiel, als ich mit 24 die Tour gefahren bin, dann da lief ja auch alles top und dann geht man ja auch selbstverständlich davon aus, ja gut, ich werde ja bestimmt noch 4, 5, 6, 7 Mal die Tour fahren, kein Ding, und dann gewinne ich vielleicht auch mal eine Etappe. Und irgendwann, weiß ich nicht, am Ende meiner Karriere, da war das so, okay, ich werde es gar nicht mehr schaffen, zu Tour nominiert zu werden, das wird leistungsmäßig, habe ich das nicht mehr drauf. Und das dann so zu realisieren, das sieht man ja als junger Kerl gar nicht so. Also, dass irgendwann ja auch dann die jungen Fahrer so an einem vorbeiziehen und so. Total. Also dieser Generationswechsel. Deswegen, ich glaube, da lag vieles damit zusammen, dass man auch noch gar nicht so weit war im Kopf vielleicht, wie man das jetzt ist.
Bevor wir gleich nochmal genauer auf dieses Training und die Tour etc. einkommen. Noch eine Frage, weil mir das gerade hängen geblieben ist. Du hast gesagt, dass du nicht weißt, ob dieses Zweigleisigfahren nach hinten raus quasi auch dazu geführt hat, dass du vielleicht gar nicht mehr an diese Peak-Performance gekommen bist. Ja. Würdest du aber andersrum sagen, dass vielleicht dieses Umorientieren oder sich vielleicht auch vorbereiten auf das Leben danach gleichzeitig auch Ventil war im Umgang vielleicht auch mit der Belastung zu der Zeit?
Ja, total. Also ich vergleiche das für mich immer so ein bisschen mit, es gibt einmal den Sportler-Rick und einmal den Menschen-Rick. Und ich glaube, für den Menschen-Rick war das total gut, auch aus diesem Sport rauszuwachsen, neue Wege zu gehen, für mich und mein Selbstbewusstsein und meine Identität auch, mich da auch irgendwie neu zu entwickeln. Aber gleichzeitig, sage ich mal, hatte der Sportler-Rick dann immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil man geht dann diese neuen Wege und mittlerweile bin ich da auch total stolz drauf, was ich da so alles geschafft habe und so mache jetzt und jetzt meinen Beruf nennen darf. Aber natürlich, sag ich mal, der jüngere Rick oder der Sportler-Rick so in mir, der war halt so, ja gut, aber ganz ehrlich, eigentlich müsstest du jetzt lieber zur Physio gehen oder müsstest einfach die Beine hochlegen, nicht ausruhen und jetzt nicht noch das alles machen. Aber die ganz ehrliche Antwort ist aber auch, dass irgendwo das auch ganz, dass ich das rational, glaube ich, gesehen habe. Also ich wusste schon, okay, ich werde jetzt nicht noch bis 40 Profi sein, sondern irgendwie vielleicht noch 5 Jahre. Und dann wusste ich ja auch, welche Kategorie Fahrer ich bin, was ich finanziell verdienen kann. Und das gehört also auch einfach ganz ehrlich zu dieser Rechnung dazu, dass ich mit diesen neuen Jobs, die ich gemacht habe, das hat irgendwann einfach mein Gehalt als Radfahrer überstiegen schon, so die Nebentätigkeiten. Krass. So. Ja. Und das hat mir natürlich auch irgendwo diese Freiheit und den Mut dann gegeben, diesen neuen Weg zu gehen. Und das hat mich dann da total befreit, weil ich sag ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich das nicht irgendwie durch Zufall entdeckt hätte, dass ich das auch gerne mache, dann weiß ich gar nicht, was ich irgendwie nach der Sportkarriere gemacht habe. Dann wäre ich sicherlich auch Trainer oder sportlicher Leiter oder sowas geworden. Aber ja, das ist halt so, irgendwie weiß ich nicht, dann, das war dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Ausweg daraus, ja.
Ja, total. Und irgendwann glaube ich, und das ist dann auch eine große Fähigkeit von Leistungssportlern, diesen Moment zu erkennen, auch dann mal so sich ein Stück weit zurücknehmen oder Realismus an den Tag zu legen, ja, und zu sagen, okay, der ist jetzt einfach ein bisschen spritziger. Das ist im Radsport, ja, wahrscheinlich genauso wie im Fußball. Und dann kann man das mit Erfahrung auch wegmachen oder trotzdem noch Teil des Teams sein, aber man muss halt. Und deswegen habe ich auch so ein Problem, glaube ich, damit oder fühle mich oft angegriffen, wenn die Leute sagen, warum machst du jetzt auch noch Podcast oder warum machst du jetzt auch noch das oder jenes? Weil ich mir denke, warum sollte das eine das andere ausschließen? Ich kann doch 100% Fußballer sein und gleichzeitig mich aber auch als mehr sehen außer Fußballer so. Und ich glaube auch generell, dass das ein strukturelles Problem im Fußball ist, weil wir haben am Anfang über dieses große Loch gesprochen, das wird ja vielleicht im Radsport nicht groß anders sein, weil ich glaube, das ist so ein Leistungssportding. Wer kann denn schon von sich behaupten, dass man während seiner Karriere schon ein zweites Standbein sozusagen aufbaut? Und ich finde, da müsste man eigentlich eher von den Vereinen oder von den Verbänden gepusht werden, als dass einem sozusagen Kritik entgegengebracht wird. Zumindest ist das so meine Auffassung von auch Erwachsenwerden und von Vorbereitung auf das, was nach der Karriere passiert, oder?
Ja, total. Also ich finde es total interessant, auch weil ich das auch als Profisportler immer so für mich gerechtfertigt habe. Also ich habe immer gesagt, ey, dieser ganze Nebenzweig, den ich da mache, das ist ja für mich total das Ventil. Also ich nehme zum Beispiel jetzt mal meinen Vater als Beispiel. Mein Vater, der hätte auch 12 Stunden am Tag trainieren können, wenn es auf dem Trainingsplan gestanden hätte, einfach weil der Fahrradfahren liebt. Das ist jetzt auch, ich meine, der ist schon 20 Jahre kein Profi mehr, der fährt immer noch jeden Tag Fahrrad und er schaut sich auch jedes Radrennen an und er hat jede Radsportzeitschrift abonniert. Der lebt und liebt Fahrradfahren so. Aber ich finde, man muss ja auch akzeptieren, dass es vielleicht andere Typen Menschen gibt, die sagen, ich bin auch gern Profi, ich trainiere auch gerne, aber ich bin dann auch froh, wenn mein Fahrrad im Keller steht und dann schaue ich mir auch gerne ein Fußballspiel an oder irgendwas anderes, gehe gerne in eine Galerie und schaue mir eine Kunstausstellung an. Das muss ja auch erlaubt sein. Und das habe ich so für mich auch mal gerechtfertigt. Ich habe gesagt, so, ich kann, also bei mir wäre es eher im Gegenteil umgeschlagen. Wenn ich nur noch Radsport gemacht hätte, dann hätte ich, glaube ich, noch früher aufgehört, weil ich irgendwann gesagt hätte, boah, ich kann das alles nicht mehr sehen, ich muss raus aus dieser Szene. Und ich war eigentlich 13 Jahre lang Profi, weil ich immer irgendwo Ventile gefunden habe. Und das muss einfach akzeptiert werden. Und ich finde es interessant, dass du es auch so ansprichst. Also weil ich wohne ja hier in Köln und sei das der Benny Hövedes oder Jonas Hector, die fahren auch alle Rad. Und der Benny Hövedes hat genauso hier so einen lokalen Treff ins Leben gerufen, wo er Sportarten aller Art, wo wir uns treffen in regelmäßigen Abständen und wo es um diese Karriere nach der Karriere geht, weil er auch gesagt hat, er findet es so verrückt, dass irgendwie in allen Branchen gibt es auch so Networking-Days und Treffen und man unterstützt sich und das gibt es ja in diesem Sportler-Business gar nicht und da hat er so, würde ich sagen, so eine Lücke hier auch in Deutschland ein bisschen gefüllt und macht diese Treffen und immer wenn ich dann so dabei bin, da merke ich tatsächlich ganz oft, dass ich habe diese Lücke halt nicht, weil ich meine zweite Karriere irgendwie so habe. Und dann ist es ganz oft so, dass ich mit anderen Sportlerinnen und Sportlern rede und die halt dann fragen, ja Rick, wie machst du das und wie hat das alles angefangen? Und dass ich da jetzt erst merke, okay, es gibt wirklich viele Sportlerinnen und Sportler, die genau dieses Loch haben und die sich bis zum Alter von 30, 35 gibt es halt nur diese Sportleridentität. Und irgendwie nichts anderes. Und wenn man das dann einmal aufhört, ja, wer ist man dann eigentlich sozusagen? Und dann ist halt so dieser einfachste Weg, ist natürlich dann eine andere Funktion in dem Sport zu übernehmen und da zu bleiben. Aber es muss ja eben auch erlaubt sein zu sagen, ja, das will ich vielleicht nicht mehr. Ich will jetzt auch noch mal ein zweites Leben leben oder in eine andere Richtung gehen. Oder vielleicht sogar das so ein bisschen zu kombinieren, also das alte Leben mit dem neuen Leben. Und ist auf jeden Fall sehr spannend und da passiert einiges.
Ja, da passiert wirklich einiges und ich sehe das haargenau so wie du und bei mir, ich erkenne mich genau in deinen Worten wieder, weil ich genauso ein Profi bin, wie du der dann auch gewesen bist. Ich brauche auch diese Ventile, das war damals auch der Grund, warum ich mit Psychologie angefangen habe, weil mir hat das halt nie gereicht. Also ich war körperlich immer total natürlich am Limit, aber ich war geistig lange, lange Zeit nicht ausgelastet und das hat dann dafür gesorgt, dass ich diese Loops hatte im Kopf, wo ich dann nur über Fußball nachgedacht habe und nie ausbrechen konnte. Und deswegen bin ich eher, und deswegen stimme ich dir auch so sehr zu, dass das auch genauso akzeptiert werden muss, der Typ, der performen kann, wenn er halt regelmäßig rauskommt aus diesem Gedankenkarussell Fußball. Und das hat mir, glaube ich, auch ein Stück weit so die Karriere ermöglicht, die ich dann hatte, weil wäre ich jetzt genauso wie du dann nur in diesem Fußballkosmos drin gewesen, ohne auszubrechen, ich glaube, dann wäre ich halt irgendwann tatsächlich durchgedreht und von daher fehlt mir auch so ein bisschen diese Ausdifferenzierung im Fußballgeschäft, dass man sagt, okay, man kann Fußballer sein und man kann das mit Herzblut sein und das ist die Leidenschaft, das ist die Passion, das ist das Leben, aber zeitgleich gibt es da eben auch noch ein Leben da draußen und es ist absolut gerechtfertigt, dass man dem nachgeht, ne?
Ja, hundertprozentig. Also ich finde es jetzt auch nach meiner Karriere so verrückt, dass ich bin in diesen 13 Jahren für 4 Teams gefahren. Ein Radsportteam hat so um die 30 Fahrer, also das sind immer relativ große Mannschaften. Mhm. Das heißt, ich hatte eigentlich ja wirklich hunderte von verschiedenen Teamkollegen und nach diesen 13 Jahren kann ich wirkliche Freunde, also wirklich enge Freunde, bei denen ich mich melden würde, würde ich sagen, sind vielleicht so 3. Von denen.
Ja, das ist, und
dann denke ich mir so, das ist ja so verrückt, dass ich so viel Lebenszeit in diesem Bereich verbracht habe und eigentlich nur mit 3 Menschen jetzt im Endeffekt da so wirklich engeren Kontakt halte oder wirklich weiß, was bei denen im Leben so los ist. Und das kann ich auch gerade so am Ende meiner Karriere total nachvollziehen, was du sagst. Ich war auch jemand, der sich immer so, ich musste mich in meiner Mannschaft total wohlfühlen. Brauchte so meine Buddies um mich, um zu performen. Und auch so die letzten 2 Jahre, es gab dann so einen krassen Shift im Radsport, würde ich fast sagen, weil das so extrem, ja, ich hatte oft das Gefühl, irgendwann so ein Roboter zu sein und kein Mensch mehr, weil dann haben Radsport halt so dieses, wirklich das perverse Training, er hat so ein bisschen angefangen in dem Sinne, dass du halt wochenlang in Höhentrainingslagern sein musstest, weg von der Familie, mit Ernährungsberater, also wo wirklich irgendwie auf den Gramm abgewogen ich meine Mahlzeiten bekommen habe, da nicht irgendwie eigenständig sagen konnte, ja, ich würde aber vielleicht irgendwie noch irgendwie einen halben Teller Nudeln mehr essen, so nee, ist nicht drin, so ungefähr. Und wo der Schlaf getrackt und dann wurde irgendwie, es hat angefangen so alles zu tracken. Und dann saß ich auch noch mit meinen Teamkollegen am Tisch, die sich irgendwie nur über ihre Wattwerte und ihre Bestzeiten am Berg unterhalten haben. Und dann dachte ich so irgendwann so, Leute, merkt ihr einfach, in was für einer Nerdwelt wir gerade leben? Also es gibt ja auch noch mehr als das. Und das war dann, wie du sagst, auch für mich, das war dann ganz oft so eindimensional, dass ich mir so dachte, so, ich habe dann manchmal so rausgezoomt und so ganz, ja, fast böse gesagt, habe ich mir dann gedacht so, ey, ich glaube, wenn ich nicht dieselbe Sportart machen würde, hätte ich mit niemandem von denen was in meinem privaten Leben zu tun. Also so, wenn man dann so, ich habe dann für mich so oft reflektiert hinaus gedacht, habe so, ey, ich verbringe mit 7 Menschen, wo ich jetzt gerade dieses Rennen eine Woche fahre, sehr viel Zeit diese Woche, aber eigentlich, ich würde niemanden von denen privat schreiben, um mit dem Zeit zu verbringen. Und das hat dann, das hat sich dann irgendwie auch nicht so richtig gut angefühlt. Und dann, also das kann ich total nachvollziehen, was du da sagst.
Das finde ich so spannend. Und ich finde diesen Gedanken, den hatte ich schon ganz oft. Den hatte ich wirklich schon ganz oft und ich finde den gleichzeitig traurig und irgendwie aber auch total faszinierend auf eine positive Art und Weise, weil das bedeutet ja auf traurige Art und Weise, du verbringst da teilweise mit den Jungs mehr Zeit als mit deiner eigenen Familie, würdest aber so privat nichts mit denen machen. Zeitgleich bedeutet das aber auch, dass du mit diesem zusammengeworfenen Haufen einfach erfolgreich sein kann. Und man sich trotzdem auf ein Ziel committen kann, obwohl man irgendwie jetzt nicht großartig Freunde ist oder Freunde werden wird. Und das finde ich gleichzeitig so faszinierend, dass man gar nicht unbedingt eine Ebene braucht, auf der man freundschaftlich gut miteinander harmoniert, sondern dass es manchmal reicht, ein übergeordnetes Ziel zu haben, auf das gleichzeitig alle hinarbeiten, ohne dass aber die Charaktere eigentlich zusammenfassen. Das finde ich so einen tiefen Gedanken, den ich schon sehr, sehr oft hatte. Kennst du das? So, ja. Also es ist ja brutal, weil bei euch ist es ja genauso im Radsport. Ihr habt dann dieses Rennen, ihr wollt, jeder hat seine Aufgabe und ihr wollt zusammen maximal erfolgreich sein. Und zeitgleich sagst du aber, ja, so privat würde ich mit denen eigentlich nichts zu tun haben wollen, so.
Total, also ich würde schon ehrlicherweise sagen, dass ich immer besser performt habe, wenn ich auch schon Buddies im Team hatte, einfach weil ich jemand war, der sich schon auch wohlfühlen muss. Aber ich verstehe trotzdem, was du meinst, weil ich sag mal so, auch so ein Radsportteam, ich finde immer, das ist gar nicht so super weit weg vom Fußball. Ich habe auch letztes Jahr ein Buch geschrieben und mir ist dann aufgefallen, dass mir oft so Fußballvergleiche geholfen haben, das den Leuten zu erklären, was eigentlich mein Job zum Beispiel ist. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie Sprintanfahrer erklären musste, dann habe ich gesagt, naja, ich finde das am vergleichbarsten mit einem Flügelstürmer, der die Flanke reinbringt. Also ich gebe halt so ein bisschen die Vorlage und der Sprinter vollendet das Ding halt so. Und aber genauso ist es halt so in der Mannschaft zum Beispiel. Ich war jetzt immer eine Sprintermannschaft, die Flachetappen oft kontrollieren mussten und da hattest du natürlich Leute, wo du gesagt hast, okay, menschlich jetzt nicht vielleicht nicht auf meiner Wellenlänge, aber der ist halt in seiner Position, die er ausübt fürs Team, unwahrscheinlich wichtig. Und das heißt, auf einer sportlichen Ebene habe ich den total respektiert und der war total wichtig. Und das musst du ja haben, der Sportmannschaft. Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie, wenn jetzt dein bester Freund halt sportlich nicht gut ist, aber ist dein bester Freund, dann kannst du den halt trotzdem nicht nominieren. So, du musst halt den natürlich nominieren, der sportlich am besten auf der Position ist. Und da musst du ja das auch ausschalten können. Und ich würde sagen, der Perfect Match ist dann natürlich, wenn beides zusammenkommt. Also wenn du menschlich mit dem harmonierst und er trotzdem sportlich auch noch ja einfach top ist.
Das würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube, das sieht man auch in den Mannschaften. Das sieht man, glaube ich, bei PSG auch aktuell. Das ist, glaube ich, einfach, das harmoniert sehr gut auf einer, auf einer persönlichen Ebene und halt auch im Kollektiv sportlich. Und ich glaube, das ist sicherlich die beste Kombination, die man bekommen kann. Aber irgendwie, so ich dachte halt auch so, als Mensch, der relativ harmoniebedürftig ist und der sehr empathisch ist, so würde ich das mal einfach so sagen, der hat am Anfang der Karriere schon sehr darunter gelitten, dass da einfach Leute, und das ist ja auch zwangsläufig, jetzt ist das für mich auch logisch, aber ich habe voll oft darunter gelitten, dass sich da so Spieler in der Kabine einfach nicht gemocht haben. Die haben sich einfach nicht gemocht, aber die haben trotzdem halt auf dem Platz zusammen funktioniert, weil sie halt dieses Ziel hatten. Und für mich war das voll die spannende Erkenntnis, dass man trotz, dass man sich eigentlich überhaupt gar nicht mag, jetzt mal ganz doof gesprochen, halt so zusammen erfolgreich sein kann. Aber weil du da gerade diesen Vergleich Fußball und Radsport so ein bisschen aufgemacht hast. Lass uns da noch mal ein bisschen intensiver reingehen, weil für mich sind das, also ich verstehe, was du meinst mit dem Vergleich, aber ich finde Radsport von außen drauf geschaut, ich habe eine riesengroße Faszination für Radsport, aber ich finde es so unglaublich viel härter als Fußball. Und deswegen mal die Einstiegsfrage ganz banal, wie hart ist Radsport?
Boah, ja, schon extrem hart. Also ich finde, man muss das natürlich immer so ein bisschen differenziert sehen. Und ich bin auch nicht irgendwie so ein Freund davon, immer zu sagen, so ja, ich mache die härteste Sportart oder einer der härtesten Sportarten, weil, also ich ziehe jetzt mal den Vergleich, ich bin großer Fußballfan, ich bin in Unna groß geworden, das ist direkt bei Dortmund, deswegen bin ich großer Borussia Dortmund-Fan, und wenn ich da im Stadion bin, dann denke ich immer so auf einer mentalen Ebene zum Beispiel, so, boah, leck mich am Arsch, wenn die jetzt vor 80.000 Menschen spielen, so, und dann meint ja auch jeder irgendwie jeden Fehlpass oder jeden verlorenen Zweikampf kommentieren zu müssen. Also ich finde das auf einer, weil man einfach als Fußballer, glaube ich, mehr im Fokus ist und dann noch irgendwie man sich dann denkt, oh, hier schauen, was weiß ich, wie viele Millionen jetzt zum Beispiel zu. Und dann hat jeder eine Meinung dazu am nächsten Tag und jeder weiß es ja besser und jeder ist Trainer. Ja. Also ich finde, das hat nochmal so eine andere Komponente von, wo ich, glaube ich, ein Mensch gewesen wäre, den das auch überfordert hätte mental. Okay. Also dieses so ich mochte es jetzt nicht so sehr, super krass unter Druck zu stehen. Warum ich zum Beispiel, ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich gut darin war, Sprintanfahrer zu sein, wo ich eine extrem wichtige Rolle hatte, aber vielleicht halt nicht der das Rennen gewinnen musste, weil das gehört auch dazu. Ich hatte in meiner Karriere schon auch diese Chancen, die mir gegeben worden sind, und dann habe ich oft nicht so gut funktioniert unter Druck und habe mich sozusagen deswegen eher in so einer Rolle, die auch wichtig ist, aber jetzt nicht die. Also, wenn du ein Sprinter bist oder der das Rennen gewinnen müsst, dann bist du im Endeffekt ja so ein bisschen der Kapitän. Und dann musst du halt auch die Verantwortung immer nehmen. Und ich habe gemerkt so für mich, ey, ich mache das gerne vielleicht so 10-mal im Jahr, 10 Tage, so jedes 8. Rennen bin ich das mal gerne, aber ich muss das nicht jedes Rennen haben, so, weil ich verstecke mich auch mal gerne. Aber eigentlich, ich bin ein bisschen abgedriftet, um auf die Frage zurückzukommen, wahrscheinlich von den Trainingsstunden, von der Wettkampfbelastung und so, ja klar, da ist Radsport super hart, wenn man die Tour de France nimmt oder es gibt ja auch die Vuelta, den Giro d'Italia, diese drei Grand Tours, einfach 21 Tage Rennen zu fahren, 3 Wochen am Stück, jeden Tag irgendwie so um die 5-6 Stunden, das ist unglaublich hart. Und das war auch für mich als Profi, ich wusste immer, ich musste zu 100% fit am Start stehen und ich hatte trotzdem ja keine Garantie, das Ziel zu erreichen. Also ich bin 8 Grand Tours in meinem Leben gefahren, also 8 dieser harten Rennen, und ich bin 6 davon ins Ziel gefahren, aber 2 auch nicht. Also 2-mal musste ich auch aufgeben, weil es einfach zu hart war. Boah, und dementsprechend würde ich schon sagen, dass das sicherlich sehr hart ist. Aber ja, ich finde, im Sport gibt es halt immer verschiedene Komponenten von, also wie definiert man hart so ein bisschen, und das meine ich gerade, also unser Stadion, bei uns haben auch viele Leute zugeschaut und Radsport hat, glaube ich, auch aktuell gerade wieder einen sehr großen Hype und viele Zuschauermassen, aber ja, das, was ich finde es immer so schwer, diesen Vergleich zu ziehen, und ich finde, jede Sportart ist auch, hat ihre schönen und auch ihre Schattenseite auf die eigene Art und Weise sicherlich.
Ja, total. Ich finde spannend, was du sagst, so, wenn du so im Stadion sitzt und auf die Spieler runterguckst, also quasi auf meine Situation, ja, dann, wenn ich Spieler bin, da habe ich komischerweise, glücklicherweise, nicht so ein großes Problem mit, weil das natürlich auch mein Sport ist und weil es das ist, was ich am meisten am Fußball so liebe, dieses einfach auf dem Platz stehen. Ich habe viel größere Probleme, das ist jetzt noch ein ganz anderes Fass, das wir da aufmachen würden, mit den ganzen Sachen, die so rundherum passieren. Aber wenn ich dann halt auf den Platz gehe, dann liebe ich das und dann fühle ich mich total wohl. Und du sagst, dass das ist mental eine Herausforderung, aber was ich bei euch so viel krasser finde, ist diese mentale Herausforderung, wenn man da alleine mit sich und seinen Gedanken auf diesem Bike ist, diese Stunde über Stunden auf dem Bike trainieren, Fahrrad fahren, gegen seine eigenen Grenzen im Prinzip ja ankämpfen, weil wie oft seid ihr nicht am Limit oder vielleicht sogar über dem Limit? Und da ergibt sich eine viel größere mentale Belastung für mich heraus. Wie war das bei dir? Kannst du uns mal mitnehmen in so eine Trainingsarbeit, in auch so ein Rennen? Wie mental anstrengend war das?
Ja, schon Ausnahmesituation. Und das meinte ich auch gerade. Ich kann mich oft jetzt gar nicht mehr so richtig da zurückzuversetzen oder hineinzuversetzen in damals. Man ist da ja da schon, man hat da einen krassen Tunnelblick und das ist aber ja auch wochenlange, monatelange, jahrelange Arbeit im Endeffekt, ne? Also wenn ich jetzt eine 6 Stunden Ausdauereinheit auf dem Rad hatte, es ist halt nur ein Ausdauersport, das muss man auch dazu sagen.
Ja.
Da war vielleicht eine halbe Stunde richtig all out im Endeffekt, aber 5,5 Stunden waren ja auch im Bereich, die okay waren, die sind sicherlich hart. Also ich würde auch da sagen, es ist eher auf einer Geduldsebene ist es hart.
Ja, auf so eine zermürbende Art und Weise.
Genau, auf so, also jeden Tag wieder aufs Neue, auch bei Wind und Wetter wieder aufs Rad zu gehen. Also ich glaube, gerade wenn man Motivation oder mal nicht die größte Motivation hat, dann ist das halt so super hart. Das ist vielleicht auch, auch als Profi hatte ich dann ganz oft vielleicht was, wo auch jede Hobbysportlerin, jeder Hobbysportler das vergleichen kann, dass man sich eigentlich vornimmt zu trainieren und dann aber so ein bisschen so, eigentlich habe ich gar keinen Bock heute.
Ja,
und
voll.
Dann halt im Hinterkopf zu haben, naja gut, ich muss aber 5 Stunden fahren, weil es steht halt auf dem Trainingsplan und das halt gerade auch in Phasen, wo es nicht läuft, so, das sind halt einfach dann 5 Stunden von deinem Tag. Also das ist ja nicht so, dass du dann, blöd gesagt, 2 Stunden da irgendwo nur 2-Stunden-Einheit hast, sondern du musst halt 5 Stunden fahren, weil es auf dem Trainingsplan steht. Das ist halt einfach zeitintensiv und lang. Und das war ehrlicherweise auch einer der Gründe, warum ich irgendwann nach Köln gezogen bin, weil hier, wo ich in Köln lebe, da gab es damals 4, 5 andere Radprofis und wir haben einfach eine Trainingsgruppe gebildet, weil wir da auch wieder gemerkt haben, man motiviert sich natürlich viel besser, wenn man irgendwie Trainingskumpanen hat und man leidet zusammen. Und ich war damals ich war Anfang 20, ich habe noch in Unna gewohnt, ich bin da im Sauerland, im Münsterland trainieren gefahren und ich war aber der einzige Radprofi, der es, sag ich mal, geschafft hatte und alle anderen haben dann studiert, haben gearbeitet und ja, dann habe ich halt alleine meine Runden gezogen und ich habe dann natürlich irgendwann in langen Trainingswochen gemerkt, ey, du verbringst ja so viel Zeit mit dir allein und dann kannst du zwar auch Musik hören und Podcast hören, aber ja, ich glaube auch, dass es nicht so gut, wenn du so viel isoliert bist, auch gerade in diesen Trainingsbereichen, dass ich dann gemerkt habe, ey, ich muss das irgendwie ändern. Ich glaube, wenn ich eine lange Karriere haben will, dann brauche ich so Trainingsbuddies einfach. Und das meine ich, es hat immer alles Vor- und Nachteile. Also auf der einen Seite denke ich mir, wenn ich in den Fußballverein schaue, denke ich mir, ja, in Anführungsstrichen wird es einem da ja leicht gemacht, weil du hast so deine Trainingsstätte, du hast deine Teamkollegen, du weißt einfach, okay, um 9 Uhr muss ich da stehen und dann trainiere ich und dann ist irgendwie der Arbeitstag zu Ende und ich fahre nach Hause. Auf der anderen Seite denke ich zum Beispiel im Radsport, das Geile in meinem Sport ist so, ich kann mir ja eigentlich meinen Trainingsort selber auswählen, also egal für welche Mannschaft ich in der Welt fahre, ich kann da leben, wo ich will. Ich kann in Andorra leben, in der Höhe, viele Radprofis wohnen in Monaco, bei mir war es halt Köln so, weil ich halt ja auch mein soziales Umfeld mir wichtig war. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich im Fußball krass finde, ist, dass wenn du dann halt als Beispiel sagst, okay, ich wechsle jetzt nach Energie Cottbus, ja, dann musst du halt auch in Cottbus wohnen und da, also jetzt nichts gegen Cottbus oder so, aber
ja, klar.
Man muss ja manchmal auch sportlich eine Entscheidung treffen, wo man sich dann vielleicht familiär denkt, oh ja, schwierig, ich weiß jetzt nicht, ob meine Familie damit hinkommen will. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir nicht so gut hätte vorstellen können. Also deswegen meine ich, klar, als Radsportler, du musst dann viel alleine trainieren oder hast Trainingsbuddies, aber du kannst es auf einer anderen Art und Weise auch wieder schön steuern, weil du halt irgendwo sagen kannst, okay, ich ziehe halt dahin, wo mir das Training am leichtesten fällt. Und von daher hat das, wie schon öfter jetzt gesagt, auch immer alles Vor- und Nachteile.
Okay, das heißt aber also unterm Strich, obwohl ihr dann im Team unterwegs seid, quasi ist das auch lange Zeit im Jahr irgendwo eine Individualsportart, eine Einzelsportart, weil man eben alleine trainiert. Ist das richtig verstanden von mir?
Richtig, also es ist wirklich, Radsport, finde ich, kann man immer am besten beschreiben, so, es ist irgendwie alles super komplex und deswegen steigt die breite Masse, würde ich auch sagen, irgendwann aus, weil die einfach sagen, okay, check ich nicht, ist ein bisschen kompliziert, aber ja, die Leute, die da mitgehen und das durchsteigen, die lieben diese Sportart im Endeffekt, weil es so viele verschiedene, auch taktische, interessante Komponenten hat, aber also wie du sagst, ich habe ja gerade gesagt, es gibt jetzt zum Beispiel in der ersten Liga gibt es dann 18 Teams, jedes Team hat so um die 30 Fahrer. Und die Realität ist, es ist ja ganz anders als im Fußball. Es gibt meistens im Dezember, es gibt dann so ein großes Trainingslager für 2 Wochen. Und das ist das einzige Mal im Jahr, dass alle 30 Fahrer zusammen sind. Und wow, ab dann ist es eigentlich so, dass Radsport so ein bisschen dreigleisig läuft. Also ich sag mal, die Saison geht dann los in Down Under. Und dann gibt es halt schon gleichzeitig die ersten Rennen in Spanien und in Frankreich. Und also die eigentlichen Rennen werden immer nur mit 8 Fahrern bestritten. Das heißt, eigentlich gibt es wie so 3 Teams im Team, wie so eine Offense-Line, eine Defense-Line oder ich sag mal jetzt im Radsport eher, würde ich sagen, es gibt dann eher ein Sprinter-Team, die für die flachen Rennen zuständig sind. Es gibt eher ein Bergteam, die Bergrennen fahren. Und dann wird das halt manchmal zusammengewürfelt. Das heißt aber, ich war zum Beispiel 5 Jahre mit einer Person Teamkollege und bin nicht ein Rennen mit dem gefahren. Ich habe die dann wirklich 5 Jahre lang zwar immer 2 Wochen im Trainingslager gesehen, hatte sonst aber nie was mit denen zu tun. Also das meine ich so, es gibt da schon auch Besonderheiten. Und im Endeffekt kannst du dann aber sagen, hey, jeder der 30 Fahrer will halt einen dieser 8 Plätze bei der Tour haben. Das ist dann schon das ist dann das Champions League Finale in dem Sinne, so intern in deinem Team, wo du sagen willst, okay, das ist dann die Startelf, da willst du reinkommen.
Krass, psychologisch mega interessant, weil man muss sich ja dann irgendwie aber auch darauf verlassen dann letzten Endes, dass dann der Sportler, mit dem man ein gemeinsames Ziel teilt und mit dem man dann zusammen erfolgreich sein möchte, in der Zeit, in der er alleine ist, aber auch seinen verdammten Job macht sozusagen. Weil am Ende des Tages ist man auf den dann im Rennen angewiesen. Und das ist ja psychologisch jetzt gar nicht so einfach, weil in meinem Fall, ich weiß, ich trainiere jeden Tag mit den gleichen Jungs, ich weiß, welche Stärken, welche Schwächen die haben und ich sehe, ob die gerade eine gute Form haben oder ob die eine schlechte Form haben und weiß halt, wie ich dann mit dem interagieren muss. Und da ist es ja im Prinzip quasi einfach so ein Vertrauensvorschuss schon fast, der ja psychologisch echt, glaube ich, gar nicht so leicht ist zu geben, vor allem, wenn man die Person gar nicht im Detail kennt, oder?
Ja, sicherlich. Also das ist eine der größten Challenges, dass diese Teams immer wieder neu zusammengewürfelt werden. Und du hast da natürlich total recht. Also bei den Rennen ist auch oft irgendwie, dass du in den ersten Renntag gehst und es ist erstmal wie so ein Test, okay, wie gut ist denn eigentlich jeder drauf hier? Und wenn man dann einmal so eine Standardbestimmung hat, dass man dann ja eigentlich erst so richtig die Taktik für das weitere Rennen ausmachen kann. Also es gibt natürlich im Radsport auch da die großen Kapitäne, wo man weiß, okay, das sind die Rennen gewinnen können. Die haben so ein bisschen natürlich ihre Vormachtstellung. Na klar, aber du hast schon recht. Also wenn jeder Fahrer, der zu Hause ist für sich, der trainiert für sich alleine und ob jetzt mein Sprintkapitän jetzt die Woche faul war oder die Woche gut trainiert hat, das werde ich im Zweifel erst im nächsten Wettkampf sehen. Und da hat man schon sicherlich einen Vertrauensvorschuss. Das stimmt schon, ja.
Lass uns noch mal ein bisschen weiter reingehen, weil ich das, wir haben das gerade kurz angeschnitten, aber wir haben über Limits und wir haben über Grenzen gesprochen. Diese Trainingsarbeit oder vor allem dann auch die Rennen, wie zum Beispiel die Tour, die sind ja fast schon unmenschlich anstrengend. Was würdest du sagen, auch auf mentaler Ebene, ist das eine Gabe, die man hat, einfach so sehr leiden zu können? Ist das was man lernen kann, dieses immer wieder die Grenzen zu verschieben und an sein Limit zu kommen? Wie trainiert man das? Weil ich stelle mir das so unfassbar hart vor, weil man ja auch in Anführungszeichen nicht wirklich schummeln kann.
Also im Radsport gibt es so einen Spruch, der ist ein bisschen train hard, race easy. Also es ist ein bisschen wirklich dieses, dass du im Training im besten Falle schon all diese Situationen, all diese dunklen Momente, wenn du dann wirklich am Anschlag bist, du musst aber eine Stunde weiter noch fahren, dass du die schon mal im Training simuliert hast, dass du dann, das ist auch so mein Erfahrungswert, das sind Erfahrungen, da kannst du deinen Wettkampf drauf bauen. Du weißt schon ungefähr, okay, warte mal, ich hatte eine ähnliche Situation schon mal. Ich komme da aber irgendwie durch, wenn ich mich jetzt gut verpflege und wenn ich vielleicht irgendwie 20 Watt runterschraube, aber das kann ich schon noch die nächste Stunde fahren irgendwie. Also ich würde sagen, das ist wie alles im Leben so, das, was man täglich trainiert, das, was man jeden Tag übt, da wird man dann auch gut drin. Und ja, im Endeffekt ist Radsport ja aber dann schon auch jetzt vielleicht nicht da, wo ich gut war im Sprint, da ist schon noch viel Chaos mit drin und Positionskampf und auch ein bisschen Glück, aber jetzt dieses lange Berghochfahren, als Beispiel, wenn du so einen Bergpass hochfährst, da ist Radsport auch oft einfache Mathematik. Du weißt, das ist dein Körpergewicht, ich weiß, das ist meine Schwelle, die kann ich jetzt irgendwie 400 Watt, kann ich eine Stunde fahren. Und dann fahre ich halt eigentlich da rein und bleib halt da so, ne? Also ich versuche ja dann gar nicht, wenn Tadej Pogacar attackiert, dann versuche ich ja keine Sekunde da mitzufahren, weil ich weiß, okay, ich kann jetzt 5 Sekunden da mitfahren, aber dann explodiere ich ja sowieso. Also das heißt so, jeder kennt da schon seine Bereiche ziemlich gut. Und das macht es auf der einen Seite halt sehr vorhersehbar und realistisch auch alles, was da passiert. Also es gibt jetzt nicht so viele Überraschungen in dem Sport, weil du vorher schon eigentlich genau weißt, das sind meine Bereiche, da kann ich fahren. Aber ja, du versuchst natürlich schon vorher irgendwie das Bestmögliche rauszuholen und wirklich dich bestmöglich vorzubereiten. Und dann ist es einfach eine jahrelanges Training und wie ich gesagt habe, auch immer eine Geduldsübung, dass du einfach weißt, ja, ich habe dieses Level und ich kann dieses Rennen überstehen. Aber ja, bei mir war das halt immer so. Ich würde sagen, ich war immer guter Durchschnitt, ich war immer so genau irgendwo in der Mitte unterwegs und ich musste immer mein Bestes geben, um da auch durchzukommen. Also das war jetzt nichts, also ich habe immer schon ziemlich schnell aufs Brot geschmiert bekommen, wenn ich eben mal faul war oder wenn ich mal nicht so diszipliniert war, dann sind die Misserfolge ziemlich schnell gekommen und daraus lernt man ja dann auch wieder, dass man so sagt, okay, warte mal, ich bin in einem Sport, Fleiß übertrifft eigentlich alles. Also wirklich so dieses Talent ist schon wichtig, aber du musst einfach sau fleißig sein, sonst hast du keine Chance.
Was ja dann bei euch noch hinzukommt oder bei auch gerade in deinem persönlichen Fall, du hast es gerade auch schon mal gesagt, dass du quasi dieser Ansprinter warst, dieser Helfer warst, du redest gerade von Durchschnitt und du hast 8 Touren gefahren, du bist die Tour de France gefahren, nicht nur einmal, was für mich völlig absurd ist und mega Erfolg ist. Zeitgleich, und da möchte ich gerne wieder den Vergleich zum Fußball auch aufmachen, werden wir beispielsweise Fußballer ja sehr oft an Titeln gemessen. Wie viele Pokale holt man, wie oft wird man Erster in der Liga, wie oft kommt man, bla bla bla, du kennst es. Bei dir ging ja quasi deine Karriere auch ganz stumpf gesagt auch damit einher, dass du halt für deine Teamkollegen da warst, die dann die Titel abgeräumt haben. Also so ein bisschen immer im Schatten gefahren bist und quasi nicht diese objektiv messbaren Erfolge hattest im Sinne von, du hast jetzt eine Etappe gewonnen oder du hast eine Tour gewonnen. War das mental für dich anstrengend oder ist es halt einfach deine Rolle gewesen, die du akzeptiert hast? Hat sich das vielleicht auch verändert im Laufe deiner Karriere? Weil ich stelle es mir so ein bisschen anstrengend vor, weil man auch irgendwo einen persönlichen Erfolg möchte, einen messbaren, sichtbaren vielleicht, oder?
Ich habe ja gerade schon gesagt, Radsport ist super komplex. Und da bin ich dann schon oft auch mal neidisch auf den Fußball, wo halt ganz klar irgendwie, entweder gewinnst du, es ist unentschieden oder man verliert. So, weißt, das versteht auch jeder, es ist simpel. Und im Radsport ist es ganz oft auch so der eigene Anspruch und der Vergleich mit dir selber. Also mein Papa hat zum Beispiel mal diesen Vergleich gebracht, den ich total gut fand, der war ja auch Sprinter. Und wenn er zum Beispiel eine Bergetappe bei der Tour de France gefahren ist, dann war für den ja völlig klar, okay, ich habe hier mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun, sondern sein eigenes persönliches Ziel an dem Tag war einfach nur, ich muss irgendwie im Rennen bleiben. Es gibt ja dann ein Zeitlimit, du darfst dann eine bestimmte Zeit nach dem Sieger nur ins Ziel kommen, um am nächsten Tag wieder starten zu dürfen. Das heißt, das ist eigentlich so, okay, das ist mein Ziel, ich muss heute in dieser Zeit ins Ziel kommen, um morgen wieder starten zu dürfen. Und wenn dann da 4 Berge waren, dann schaust du das natürlich irgendwie realistisch als Sportler an und sagst dir, okay, am 1. Berg muss ich auf jeden Fall mit rüberfahren, sonst habe ich keine Chance. Am 2. im besten Falle auch noch, wäre schon blöd, wenn ich da weg wäre, ist vielleicht machbar, aber eigentlich besser komme ich damit drüber. Und dann denkst du dir schon so, wenn ich den 3. Berg mit drüber fahren würde, wäre absoluter Bonus, weil dann habe ich sozusagen, dann schaffe ich das Zeitlimit easy, dann habe ich es geschafft. So. Ja. Und wenn du dann in diese Situation kommst, dass du diesen 3. Berg nur im Feld mit drüber fährst, dann fühlst du dich an dem Tag, als wenn du das Rennen gewonnen hast. Das ist ein persönlicher Erfolg für dich, weil du so denkst so, ey Digga, ich bin jetzt diese 3 Berge mitgefahren. Hätte ich am Anfang des Tages nie gedacht, dass ich das schaffe. Und dann ist es gut so. Aber du freust dich dann ja total für dich selber. Und die Realität ist, niemand sonst juckt das halt so. Und so finde ich, ist Radsport bei mir auch gewesen. Also man muss, glaube ich, einfach sehr gut seine Rolle kennen. Und bei mir war so, ich habe angefangen mit Radsport, ich habe dann irgendwann meine Rennen gewonnen. Und am Anfang meiner Karriere war das ja wirklich so ein Suchtfaktor, auch Erfolgsfaktor und wie ein Videospiel. Also es war ganz klar, okay, man will erstmal irgendwie erstmal sein erstes Rennen gewinnen. Dann kommt man irgendwann in die Landesverbandsauswahl NRW. Dann will man bei der deutschen Meisterschaft gut abschneiden. Dann kommt man in die Nationalmannschaft. Dann will man vielleicht mal irgendwann zur EM oder zur WM. Und dann irgendwann, als man älter geworden ist, in der U19 oder so, dachte man daran, vielleicht schaffe ich es ja sogar Profi zu werden. Und dann wird man Profi. Und man wird das ja nur, weil man sehr viele Rennen in den Nachwuchsklassen gewonnen hat. Und weil man einfach sozusagen aus der Menge herausgestochen ist. So. Und dann finde ich aber so krass daran, okay, dann bist du einmal auf dieser Profi-Ebene. Und dann sortiert sich das ja so ein bisschen neu, würde ich fast sagen, weil alle, die da sind, haben ja genau diesen selben Weg. Also dann bist du einfach, also im Radsport, wie gesagt, es gibt diese 18 Teams in der ersten Liga. Das heißt, es ist relativ klar zu sagen, es gibt dann 500 Profis, das sind die besten 500 auf der Welt. Und dann habe ich das für mich eigentlich immer so eher gerechtfertigt, dass ich mir dachte, okay, im Vergleich zu den Besten der Welt, da fehlt mir jetzt was. Aber Digga, ich bin trotzdem einer der besten 500. So, ich bin in so einer elitären Klasse und das war für mich halt ein Erfolg. Und dann war zum Beispiel mein Erfolg war dann eben in meinen 13 Jahren Profikarriere viermal für die Tour nominiert zu werden. Also viermal in meinem Team einer der Top 8 zu sein, so weißt du? Und genauso war es dann halt für mich ein Erfolg, dann jetzt am Ende meiner Karriere sagen zu können, okay, es gibt diese historischen Rennen, da habe ich viermal teilgenommen, da habe ich sechsmal teilgenommen, das bin ich so und so oft gefahren. Und die bin ich nicht gefahren, weil mir das irgendjemand geschenkt hat, sondern die bin ich gefahren, weil es eine sportliche Leitung gab, die gesagt hat, okay, Rick brauchen wir da in diesem Rennen. Der hat eine wichtige Rolle für uns. Und das heißt, ich habe das für mich selber immer so erklärt, aber da ist natürlich dann, da ist dann auch, glaube ich, diese Diskrepanz zwischen einem selber und dann auch wieder der Außenwelt, wie du halt gerade sagst, weil das ist natürlich total nervig dann, wenn du irgendwo jemand erklärst, ey, es war ein total gutes Rennen für mich. Ich bin da zweimal den Sprint super angefahren. Total. Mein Teamkollege hat eine Etappe gewonnen, lief echt richtig gut. Und dann ist irgendwie die nächste Frage, ja, was bist denn du geworden? Und dann sagst du so, ja, 142. Und sagen die, ja, das klingt irgendwie nicht gut. Und dann sagst du, das ehrlicherweise ist es völlig egal, was meine Platzierung geworden ist, weil ich habe einen guten Job für meinen Teamkollegen gemacht. Genau. Und das, also ich verstehe das, und das hat mich auch immer genervt, dass es natürlich, es wäre natürlich einfach geiler zu sagen, ja, ich habe gewonnen. So, ich war dabei, ich habe gewonnen, top, ist easy, versteht jeder. Aber ja, wie schon gesagt, Radsport ist da ein bisschen komplex, aber ich glaube, da ist es halt extrem wichtig, dass du das für dich selber immer so ein bisschen so dir feedbacken kannst, so, ey, also, oder um's vielleicht auch diesen Vergleich zu ziehen mit diesen Sprint-Anfahrern. Ich wusste dann halt bei der Tour, okay, von diesen 18 Teams haben wir jetzt hier 8 Teams ein Sprinter-Team mitgenommen. Die setzen auch auf diese Flachetappen. Das heißt, ich bin einer von diesen 8 besten Sprint-Anfahrern, die hier sind. Und dann war auf den Flachetappen war für mich klar, okay, genau die dieselbe Position haben in einem anderen Team, das sind eigentlich meine direkten Konkurrenten. Und das ist dann so klar messbar. Ich sag mal, dann ist eine Flachetappe, 300 Meter vom Ziel ist eine Kurve und jeder sportliche Leiter sagt zu dem Fahrer, der meine Rolle hat, du musst als Erster um diese Kurve fahren und dein Sprinter muss am Rad sein, weil dann gewinnen wir die Etappe, dann war es perfekt. Mhm. Und wenn das dann klappt, dass du genau diesen Plan 1:1 so umsetzt, so, dann sagst du dann natürlich für mich so, boah, das war mein Sieg heute so. Also klar, ich habe im Rennen nicht gewonnen, aber das war der Gameplan und ich habe den exakt so ausgeführt. So. Und das wird dann auch von der Teamleitung honoriert, dadurch kriegst du einen guten Vertrag, dadurch hast du eine gute Rolle so und du musst jetzt, glaube ich, selber so ein bisschen feedbacken. Komplex, wie man merkt.
Ja, es ist voll komplex und die Frage, die gerade bei mir so aufkommt, ist, damit man das so durchziehen kann wie du, und ich habe da riesen Respekt vor und ich stimme dir vor allem auch vollkommen zu, das kannst du ja auch am besten bewerten, wann eine Leistung gut ist und wann du geil performt hast oder eben nicht. Dafür braucht es ja keinen Außen, der dir sagt, ja okay, wie gut oder schlecht ein 142. Platz ist. Ja. Dennoch bedeutet das ja auch irgendwo auf einer Ebene, dass man sehr bei sich selbst ist und sehr im Reinen mit sich selbst ist, beziehungsweise kaum Anerkennung von außen braucht. Und da hatte ich zum Beispiel auch letztens hier ein Gespräch mit dem Gast, der Max Giesinger, der sehr, sehr stark beim Singen auf das Feedback der Leute gehört hat und immer wieder quasi den Applaus brauchte und quasi in ein Loch gefallen ist, als dieser Applaus ausgeblieben ist, weil zum Beispiel eine Platte gefloppt ist. Und wenn man das jetzt mal quasi auf dich beträgt und überträgt und quasi dann so nimmt, okay, das ist jetzt, ich bin jetzt mega abhängig von außen, weil ich brauche die Bestätigung, dass ich ein guter Fahrer bin, dann wird dieses System, was du dir quasi aufgebaut hast mit diesem Erfolg, ja quasi gar nicht aufgehen. Also die Frage, die sich daraus ergibt, warst du auch so sehr bei dir immer und konntest das so reflektiert einschätzen und brauchtest dementsprechend keinen Applaus? Oder war das auch so ein Prozess in deiner Karriere, dass du da hingekommen bist an diesem Moment, wo du das realistisch einordnen konntest?
Es war definitiv ein Prozess. Also ich habe ja gerade beschrieben, diese Situation, wenn man dann Profi wird. Und dann kommt man in dieses Profibusiness und man hat ja eine gute Nachwuchskarriere hinter sich in den Nachwuchsturnieren und Nachwuchsrennen. Und ich bin dann schon mit einem Selbstverständnis Profi geworden, dass dieser Weg für mich so weitergehen wird. Also, dass ich gedacht habe, so, ja gut, ich brauche bestimmt meine Zeit, aber ich werde ein Sprintkapitän werden. Also ich bin der, der die Rennen gewinnt. Und ich war dann die ersten 3 Jahre bei meinem Team, bei meinem ersten Team BMC, und habe aber irgendwie gemerkt, so, irgendwie kommt der Durchbruch nicht so richtig. Also ich habe immer mal wieder so Achtungserfolge, ich bin immer mal wieder unter den ersten 10. Ich habe auch mal ein Profirennen gewonnen, aber eher aus einer kleineren Kategorie. Und ich habe dann so gemerkt, als Beispiel, ich bin mit, so mein Jahrgang ist hochgegangen, so auf der ganzen Welt, und es gab Caleb Ewan, es gab Australier und es gab Julian Alaphilippe, einen Franzosen. Mit dem war ich halt in der U23 auf Augenhöhe. Die sind Profis geworden, die haben direkt bei den Profis Radrennen gewonnen. Ja, und ich bin halt Fünfter geworden. Da habe ich mir irgendwie gedacht, warte mal, bis jetzt war das ja so ein geradliniger Weg an die Spitze und irgendwie flacht die Kurve gerade halt ab. Also anscheinend habe ich jetzt so an der obersten Spitze vom Eisberg, wo nur noch die Profis sind, jetzt habe ich anscheinend nicht die letzten 1-2%, um auch hier die Rennen zu gewinnen. Und das war erstmal, glaube ich, hart, sich einzugestehen und auch irgendwie, weil gerade bei mir natürlich mit Erik Zabel war der Vater, der war erfolgreich. Es gab auch immer diesen Vergleich zwischen uns beiden. Und das war dann irgendwie umso härter, weil dann kamen natürlich auch so Sprüche so, ah ja, der Junge vom Ete, der ist jetzt nicht so gut wie der Alte. So, weißt du, immer sowas, weißt du, das nagt ja auch an einem. Und ich musste dieses Selbstverständnis für mich dann einfach neu sortieren. Also ich habe dann für mich einsehen müssen, okay, Rick, sei ehrlich zu dir selber, du bist jetzt hier nicht der Seriensieger. Und ich habe dann zum Glück diese Sprintanfahrerrolle. Also man hat dann so ein bisschen meine Attribute. Ich habe dann einen Teamwechsel hinter mir gehabt, war in einem neuen Team, hatte da ein super Umfeld. Und die haben mich so ein bisschen resettet, kann man sagen, dass sie gesagt haben, pass auf, ist jetzt vielleicht im ersten Moment hart. Wir glauben nicht an dich als Top-Sprinter, aber mit den Attributen, die du hast, also auch mit deinen Werten, du bist Weltklasse in einer Minute. Du bist sehr gut darin, dich zu positionieren im Feld. Du kannst über eine Minute 1000 Watt fahren. Wenn wir diese zwei Attribute zusammenpacken, bist du aus unserer Sicht ein super Sprintanfahrer. Und wenn du den Job gut machst, kannst du eine lange Karriere in dieser Position haben. Und dann habe ich mir sozusagen mein Selbstwertgefühl aus dieser neuen Rolle halt gezogen und habe gesagt, okay, warte mal, okay, ich kann trotzdem lange in diesem Business sein, halt in einer anderen Rolle. Ich bin jetzt nicht der, der am Rampenlicht steht, was ich mir natürlich eigentlich erhofft hatte. Ja. Aber hey, es ist okay, ich kann trotzdem weiterhin das machen, was ich liebe, und das ist Radfahren.
Geil.
Und das war dann für mich sicherlich auf lange Zeit so, wo ich mit happy war, aber gerade am Ende meiner Karriere, und deswegen habe ich vielleicht auch mit Social Media angefangen, das habe ich auch am Anfang schon mal gesagt, dass das so ein bisschen Ersatzerfolg auch war. Ich würde sagen, so intern in der Mannschaft, ich war immer der, der für gute Laune auch zuständig war und der irgendwie ein gutes Teamgefüge hinbekommen wollte, und ich war immer ein geselliger Typ. Und ich habe dann natürlich schon gemerkt, dass wenn ich einen super guten Sprint angefahren habe und ich habe auch einen guten Job gemacht, habe ich natürlich trotzdem nicht so viel Erfolg geerntet oder so viel Applaus geerntet, wie der Fahrer, der das Rennen gewonnen hat.
Ja.
Und natürlich, da muss ich ganz ehrlich zu mir selber sein, das hat schon auch an mir genagt. Ich habe schon auch gedacht, so Mann, natürlich wäre ich auch gerne im Rampenlicht, ist aber nicht so. Und dann, als das halt irgendwie vielleicht über die Videos kam, also mal ganz blöd gesagt halt, wenn die ARD bei der Tour de France übertragen hat, dann haben die halt gerne mit mir ein Interview gemacht, weil die gesagt haben, ja, der Mann kann gut reden, der kann das den Leuten gut erklären so. Und dann habe ich halt irgendwo gemerkt, okay, warte mal, das ist vielleicht ja auch eine Gabe, dass ich Leuten diesen Sport gut erklären kann, dass ich diesen Sport für Leute von außerhalb zugänglich machen kann. Und dann war das halt irgendwie so ein bisschen auch mein Erfolg, so der Beliebte da zu sein sozusagen. Vielleicht nicht der erfolgreichste, aber der beliebteste Radsportler in Deutschland zu sein. Und dann habe ich das natürlich auch so, also dann habe ich das ja auch gut gemolken, muss man sagen, um in diese da reinzugehen. Und deswegen meine ich so, also das war sicherlich bei mir ein Prozess und das Kompetitive in mir. Und sicherlich, wenn man jetzt natürlich auf einer mentalen Ebene das sieht, war das vielleicht auch immer so dieses, dadurch, dass ich immer diesen übergroßen Vater hatte, der über mir stand, auch irgendwo natürlich dieser Wunsch, es den Leuten zu zeigen, so ey, ich kann auch meinen eigenen Klar. Weg gehen und ja. das, ich kann mich auch selber etablieren und ja, ich man denkt natürlich auch selber oft darüber nach, warum bin ich, wie ich bin, warum mache ich Dinge, wie ich sie mache und ich erkläre mir das sicherlich so auch, dass es da diesen übergroßen Papa gibt und es ist immer wieder dieses selber Beweisen auch so, ja, die Leute mögen mich, also das, was Max Giesinger gesagt hat, er braucht den Applaus vom Publikum, würde ich definitiv, ich hatte Phasen in meinem Leben, da konnte ich das gut mit mir selber ausmachen, aber ich habe dann irgendwann, als dieser Applaus kam, gemerkt, ja, ist doch schon ganz schön, wäre jetzt auch schön, wenn das nicht mehr weggeht und Das muss man, glaube ich, nur für sich lernen, für sich einordnen können, dass das natürlich auch nicht immer so ist. Ich glaube, mittlerweile könnte ich auch mal ein Jahr Pause machen, ohne irgendwie Anna und diesen Applaus zu brauchen. Aber vor 3 Jahren hätte ich das wahrscheinlich noch nicht gekonnt. Und deswegen ist es sicherlich ein Prozess.
Ja, voll. Du hast jetzt gerade schon ein paar Mal erwähnt, deswegen lass uns da gerne auch noch mal einmal kurz hängen bleiben. Du hast von diesem übergroßen Vater gesprochen, Erik Zabe, wir kennen natürlich alle, der auch seinerzeit ein überragender Sprintstar war und der dich natürlich wahrscheinlich auch irgendwie geprägt hat in dem Sinne, als dass er dich vielleicht auch in den Radsport integriert hat, kannst du gleich mal gerne erzählen, aber bevor wir da reingehen, vielleicht einmal die Frage, weil du es gerade selber aufgemacht hast, wie hast du es geschafft quasi, dich davon abzukoppeln, von diesem Vergleich, der ja von außen quasi immer aufgemacht wurde und den du wahrscheinlich dann, und das hast du gerade selber auch schon gesagt, in dir selber drin getragen hast. Wann hast du akzeptiert? Kannst du dich da vielleicht auch noch an eine konkrete Situation oder Moment erinnern, in dem du gesagt hast, okay, ich bin jetzt halt nicht mein Vater, ich bin mein eigener Fahrer quasi und ich mache das auf meine Art und das ist auch gut so?
Ich kann mich jetzt nicht an einen konkreten Moment erinnern, ich kann einfach nur sagen, dass es für mich halt normal war. Also egal, wenn man im Nachhinein ist es für mich ja auch total klar, wenn man einfach einen Vater hat, der sehr gut im Sport ist und dann macht man genau denselben Sport, dann ist es ja für die Außenwelt normal, diesen Vergleich zu ziehen. Mhm. Und von daher war es für mich als junger Kerl, glaube ich, immer normal und deswegen hat es mich auch nie gestört. Ich muss ehrlich sagen, mich hat es eher gestört, als ich am Ende meiner Karriere war. Also wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, die Deutschlandtour gefahren bin und dann wird da gesagt, ja, hier ist Rick Zabel, der Sohn von Erik Zabel. Und ich denke mir so, ey, warum musst du das jetzt erwähnen? Jo. Ich bin ja 12 Jahre Profi mittlerweile. Also ich habe mich ja etabliert in der Szene. Du musst mich ja jetzt nicht mit diesem Vergleich vorstellen. Du kannst mich ja mit meinen eigenen Errungenschaften und mit meinen eigenen Erfolgen vorstellen. Total. Warum dieser Vergleich zu meinem Vater? Und dann habe ich gemerkt, also es hat eigentlich eher in mir rebelliert, als ich älter war, dass ich irgendwann gedacht habe, also in dem Moment, wo ich für mich gesagt hatte, ich bin jetzt auch schon ein paar Mal die Tour de France gefahren, ich bin ja ein etablierter Radprofi in diesem Business, so, man muss jetzt nicht immer diesen Vergleich noch ziehen, weil so, konzentriert euch doch auf mich und bringt nicht immer diesen Vergleich. Das hat mich eher hinten raus gestört dann, als es irgendwie am Anfang der Fall war, muss ich wirklich sagen, ja.
Bevor wir gleich zum Abschluss kommen, wir haben das jetzt, ich hatte das eigentlich viel früher auf meiner Liste, aber das war das, was ich im Vorfeld gesagt habe, also ich liebe dieses Treiben lassen. Wir müssen aber trotzdem noch einmal, um den Kreis zu schließen, kurz darüber sprechen, wie es überhaupt zu dieser Radsportkarriere gekommen ist. Also wir haben jetzt gerade besprochen, dass du diesen bekannten Vater hattest. War der quasi dann auch in Anführungszeichen hauptverantwortlich dafür, dass du diese Passion für den Sport entwickelt hast? Oder war das so ein ganz natürlicher Prozess? Wie lief dieser Weg dahin zum Profi-Radsportler?
Also natürlich wird mein familiäres Umfeld, ich bin halt auf der Rennstrecke groß geworden. Mein Papa war Profi. Ich bin Einzelkind, meine Mama hat mich oft mitgenommen. Das heißt, ich war immer bei diesen Radrennen und habe das immer sehr genossen. Das heißt, natürlich, dieser Radsport-Einfluss war immer da. Aber ich habe trotzdem zum Beispiel erstmal 3 Jahre Fußball gespielt, weil alle meine Freunde in meiner Klasse auch Fußball gespielt haben, habe ich das natürlich auch gemacht. Und dann habe ich aber irgendwann den Spaß verloren, auch weil ich nicht besonders gut war, würde ich sagen. Und irgendwann so als Teenager ist man ja auch kompetitiv und dann dachte ich mir so, ja, irgendwie sind die alle besser als ich im Fußball, das macht mir keinen Bock, vielleicht mache ich mal eine andere Sportart. Und dann war irgendwie so nicht nach langer Suche, aber war halt Radsport schnell gefunden. Und dann war es so ein bisschen sicherlich dieser Mix aus, okay, ich merke, ich habe hier Talent in der Sportart, als auch wirklich einfach das Umfeld. Also ich muss irgendwie sagen, ich habe mich direkt in dem Umfeld wohlgefühlt. Ich war im Radsportverein Unna damals und es sind alles direkt enge Freunde von mir geworden, meine Trainingskollegen, und die Wochenenden waren cool auf den Radrennen. Es war vor allem dieser Spaßfaktor. Als ich angefangen habe, war mein Papa auch noch Profi. Und mein Papa, das denken glaube ich auch mal viele, der war jetzt der Letzte, der mich da irgendwie gepusht oder getrieben hat. Der hat immer gesagt, hey, Hauptsache du hast Spaß, mach einfach.
Schön.
Und der das natürlich unterstützt, aber immer mit Spaß. Und dieser Ehrgeiz hat sich definitiv bei mir selber entwickelt. Und dann wurde ich älter, dann wurde ich besser, dann kamen die Erfolge. Dann habe ich mir irgendwann selber, ich würde so sagen, als ich 16 war vielleicht, das Ziel gesetzt, okay, ich will jetzt auch wirklich Radprofi werden. Das ist mein Traum. Ich erachte das auch als realistisch an, dass ich das schaffen kann. Darauf arbeite ich hin. Und dann gab es, glaube ich, in meinem Leben diesen krassen Wechsel, als ich damals mit, ich muss so 17, 18 gewesen sein, ich war damals auf einem Sportinternat in Erfurt, um halt Schule und den Sport auch gut kombinieren zu können. Und dann habe ich halt vom Team Rabobank, das ist ein Drittliga-Team aus Holland, die halt bekannt waren für super Nachwuchsarbeit, die haben mir einen Vertrag gegeben und haben gesagt, hey Rick, pass auf, du kannst 2 Jahre bei uns im Drittliga-Team, erstmal im Farm-Team, erstmal dann groß werden, sozusagen erster Profivertrag, und dann war ich mal mit der Option, nach 2 Jahren Profi zu werden. Und dann war ich halt so, okay, davon habe ich geträumt, das mache ich. Es bedeutete aber damals, dass ich dafür mein Abitur opfer, mein Abitur abbreche. Und da waren meine Eltern extrem dagegen. Und ich war aber so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Und ja, dann haben sie da irgendwann auch zugestimmt, mit Zähne knirschend. Und haben halt gesagt, okay, Abi kannst du im Notfall nachholen, die Profikarriere nicht. Wir sagen das mal unter diesem Deal. Der Deal war dann, hey, ich habe bis zu Ende der U23 Zeit, um Profi zu werden. Wenn das nicht klappt, dann höre ich mit Radsport auf und hole mein Abi nach und gehe beruflich meinen Weg. Es hat dann zum Glück alles geklappt, nach 2 Jahren Profi zu werden. Aber als ich dann als ich gesagt habe, okay, ich breche Abi ab, ich komme von der Sportschule nach Hause zurück, da habe ich so richtig gemerkt bei meinem Papa so, okay, der Junge meint das ernst. Und er kannte ja das Profibusiness, er wusste, wie hart das ist, er wusste, wie viel man trainieren. Und dann gab es einen ganz klaren Wechsel in seiner Mentalität. Also es war dann nicht mehr dieses Hauptsache, du hast Spaß, sondern es war so, Junge, du hast jetzt dafür entschieden, Profi zu werden. Auf seine Art und Weise wollte er mich, glaube ich, darauf vorbereiten. Ja. Und das hat total viel in unserer Verbindung verändert, weil er war auf einmal nicht mehr dieser Supporter. Er war auf einmal so ein richtig harter Trainer, kann man schon fast sagen, und wusste alles besser, und egal, was ich gemacht habe, es war nicht gut genug. Und das hat auch so voll so unsere Verbindung geändert damals, weil ich dann auf einmal das Gefühl hatte, der Mann, der eigentlich immer applaudiert hat und gesagt, egal wie du es machst, Hauptsache du hast Spaß und es macht gut, der hat auf einmal total krass bewertet, analytisch, pass auf Rick, das war scheiße, da bist du 2 Positionen zu weit hinten um die Kurve gefahren, du musst mehr trainieren, du bist zu faul, nee, du kannst am Wochenende nicht mit deinen Freunden in die Disco gehen, krass. Geht nicht, du musst dich ausruhen. Krass. Und auf einmal war ich so, ey, was ist denn jetzt passiert? Auf einmal ist das alles so ernst geworden. Und da sind wir wieder auch bei dem Punkt, ich habe ja schon gesagt, ich war immer so ein geselliger Typ, ich musste mal Spaß haben. Und als auf einmal so das so ernst war, hat mir das auf einmal auch mal nicht mehr so viel Spaß gemacht. Also vielleicht hat deswegen auch so ein bisschen fast so blöd gesagt, vielleicht bin ich deswegen auch da nicht mehr ganz so gut gewesen, weil das auf einmal alles so ernst war. Und das hat natürlich auch einen riesen Druck in mir ausgelöst. So, das war mir, glaube ich, davor gar nicht bewusst. So, ey, du willst jetzt Profi werden, dann musst du es jetzt auch ordentlich machen. Dann war auf einmal ja auch so, es hat in meinem Kopf ganz andere Türen aufgemacht, dass ich mir gedacht habe, so, okay, warte mal, ich habe jetzt so eine sehr für die Außenwelt fragwürdige Entscheidung getroffen, hier mein Abi abzubrechen und Profisportler zu werden. Ich habe gar nicht bedacht in der Nummer, wie das aussieht, wenn ich das nicht schaffe. Ich muss das ja jetzt eigentlich schaffen. Ich muss diesen Weg, wenn ich den jetzt nicht gehe, boah, wie peinlich wäre das denn so. Mhm. Das hat mich auch selber total unter Druck gesetzt. Dann auch noch so, und zum Beispiel da muss ich wirklich im Nachhinein sagen, ich verstehe mich mit meinem Papa mittlerweile wieder super, aber da habe ich auch, glaube ich, ich habe selber Kinder, viel für mich daraus gelernt, glaube ich, wie ich zu meinen Kindern wäre. Also ich glaube, das ist natürlich immer leicht gesagt im Nachhinein, ist mir auch klar, deswegen auch kein Vorwurf an der Stelle an meinen Papa so. Aber ich glaube, ich wäre da würde viel mehr Support geben und würde auch sagen, Jung, probier das, aber wenn es nicht klappt, wir sind für dich da. Es gibt auch andere Wege im Leben so. Und ich hatte damals wirklich so das Gefühl so, okay, ich habe jetzt alles auf diese eine Karte gesetzt und ich muss das auch schaffen. Mhm. Und sonst kriege ich Ärger oder was auch immer. Das hat mich total unter Druck gesetzt im Nachhinein. Und das war dann auch meine ganze Profikarriere so, dass zwischen mir und meinem Papa eher Spannungen war und ich immer das Gefühl hatte, ich kann es eigentlich nicht gut und ich kann es ihm auch nicht so richtig recht machen. Und wir haben uns erst so nach meiner Profikarriere mal so richtig darüber ausgesprochen, wo er auch so gesagt hat, ich habe dann aufgehört und er hat dann irgendwann so gesagt, so ey, ganz ehrlich, also als ich ihm im ersten Moment gesagt habe, ich will mit 30 aufhören, das, da war auch riesen Unverständnis, weil in seiner Welt ist war das auch natürlich der schönste Beruf, den man machen kann. Und ich habe dann, er hat dann glaube ich auch erst verstanden, irgendwann in einem ruhigen Gespräch, das gedacht, so, ich habe aber keinen Bock mehr, Papa, ich habe die Schnauze voll davon, so ich will andere Wege gehen. Und dann war er so, ey, das ist total verrückt, weil so, ich hätte nie aufhören wollen. Ich hätte gern noch 10 Jahre weitergefahren. Für mich war das das Schönste, was ich hätte machen können. Aber okay, ich muss realisieren, dass du da jetzt keine Lust mehr drauf hast und ich muss das akzeptieren. Und irgendwann, ein paar Monate später, war das, er dann gesagt hat so, ey, Rick, weißt du was? Ich habe gemerkt, ich kann Radsport jetzt viel besser gucken, seitdem du da nicht mehr dabei bist, weil ich habe erstens keine Angst mehr um dich bei den Rennen, dass du irgendwie stürzt oder dich verletzt. Und auf der anderen Seite habe ich das auch immer so fast so Trainer-Manager-mäßig jedes Rennen geschaut und habe mir gedacht, okay, was bedeutet jetzt dieses Ergebnis oder dieses Rennen, was bedeutet das immer für Ricks Karriere, so im ganz großen Bild.
Ja, ja,
und das ist jetzt einfach weg, sagt er. Ich kann jetzt einfach Radrennen gucken und eigentlich ist es für mich völlig egal, was da passiert, weil du gehst deinen eigenen Weg, du machst dein eigenes Ding. Und früher hat er das immer so auf mich auch alles bezogen. Und ich habe auch jetzt später erst realisiert, er meinte das immer gut und er liebt mich und er wollte mich immer supporten. Wir hatten aber einfach keine gute Kommunikation miteinander. Und
ja, voll. Ja.
Wie er Dinge meinte und wie sie bei mir angekommen sind, waren halt zwei völlig verschiedene Welten. Er hat immer gedacht, okay, ich muss den jetzt da auch mal kritisieren, ich muss ihm auch mal die Schranken aufweisen. Und bei mir war das immer so, der musste mich doch mal supporten, warum kritisiert er mich immer nur? Also wir haben da wirklich kommunikativ völlig aneinander vorbeigeredet, ey.
Ich fühle das unglaublich, was du da sagst. Das machen bei mir, da werden bei mir auf jeden Fall auch ein paar Erinnerungen wach. Wir haben das Thema zum Glück ein bisschen früher erledigt als in dem Fall ihr, weil bei mir war das noch viel früher, als ich quasi die Liebe für den Sport entwickelt habe, mit 6, 7, 8, 9 irgendwie in die Ecke, war mein Vater mein Trainer und er wollte halt den anderen Eltern quasi nicht zeigen, dass ich sein Sohn bin und hat mich quasi immer härter rangenommen und hat mir quasi gar nichts gegönnt und den anderen Kindern immer ein bisschen mehr gegeben, worunter ich aber voll gelitten habe. Und das hat dann so dermaßen zu Hause gekracht, dass ich auch keinen Bock mehr auf Fußball hatte und meine Mom dann zum Glück eingegriffen hat und gesagt hat, ey, pass auf, du beendest jetzt hier sofort deine Trainerkarriere, du wirst ja nicht mehr trainieren, weil ansonsten verliert der Junge hier den Spaß am Spielen und das ist das Einzige, was hier gerade zählt. Und er hat es einfach nicht hinbekommen quasi, das ja quasi nach außen so einfach laufen zu lassen, wie es halt eben war, sondern er musste immer auf Teufel komm raus quasi darstellen, dass er mich ja nicht bevorzugt, nur weil ich sein Sohn bin. Ja, und daher hat er so drin übertrieben und das hat sich auch dann, wir haben dann drüber gesprochen und als ich älter wurde, aber es hat sich auch lange Zeit durch meine Karriere gezogen, weil er versteht viel von Fußball, er hat ein gutes Fußballverständnis und er möchte natürlich auch, dass ich den nächsten Schritt mache und es gibt keinen Menschen, der mich besser kennt als mein Dad. Aber wir haben halt, und da sind wir auch beim Thema Kommunikation, sehr oft den Fehler gemacht, dass wir dann halt direkt nach den Spielen miteinander telefoniert haben. Wenn ich wusste, ich habe hier gerade Scheiße gespielt und mein Vater dann natürlich auch noch den Finger in die Wunde reinlegt und mir quasi sagt, Junge, was hast du da heute wieder für einen Scheiß verzapft? So. Und deswegen fühle ich so sehr, dass mein Vater war jetzt kein Profi, aber er hat trotzdem sehr viel mit dem Sport zu tun.
Ja.
Und deswegen fühle ich so sehr, dass diese Vater-Kind-Beziehung da total drunter leiden kann. Und wenn man das jetzt dann wieder so überträgt auf unsere Kids, die wir beide haben, dann glaube ich, war das einfach eine gute Schule auch für uns beide, zu sagen, ja, so macht man es am besten nicht, weil ansonsten riskiert man halt wirklich, dass die Kids so unterm Strich vielleicht eine Leidenschaft verlieren und das wäre am Ende so das Allerschlimmste. Das wäre, glaube ich, für deinen Dad das Schlimmste gewesen und für meinen Dad wäre es das auch gewesen. Und von daher sind diese Dynamiken schon echt spannend, muss ich sagen.
Ja, total. Also ich meine, und das ist ja auch so, ich finde, man muss ja auch nicht übertreiben. Also ich finde so bei meinen Jungs, wenn die jetzt Sport machen, ich bin jetzt auch kein Freund davon, so irgendwas in den Himmel hochzuloben, was nicht gut ist. Also weißt du, wenn jetzt irgendwie da ein Wettkampf ist,
voll.
Ich finde es auch total fair zu sagen, hey Oscar, du bist Sechster geworden, also ist mein Sohn, und da waren 5 besser als du. Also der ist jetzt noch nicht an dem, aber ich finde das ja auch fair, weil das ist ja, daraus lernt man ja auch total viel. Ich sag ja dann nicht so, du bist Sechster geworden und nee, du hast eigentlich gewonnen. Nee, ist Quatsch, du bist Sechster geworden. Und das ist auch völlig okay so. Und man muss ja auch Fehler machen, um zu lernen. Aber ich würde halt immer, sag ich mal, versuchen, wie du halt sagst, dass im Vordergrund steht, hey, pass auf, da kommt ein nächstes Rennen. Da läuft es vielleicht besser, vielleicht läuft es auch schlechter, aber ja. Ich würde immer versuchen, dass diese intrinsische Energie, die muss von dir selber kommen, davon bin ich überzeugt. Also du musst es selber wollen, besser zu werden, Rennen zu gewinnen oder ja, wie auch immer, Profi zu werden. So, also ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie das von außen irgendjemand aufzuzwingen. Und das war, also das war jetzt bei meinem Papa auch nicht so, dass er mir was aufgezwungen hat, so, aber ich glaube, wir haben es in entscheidenden Momenten verpasst, wo ich vielleicht mal eh schon down war, wo ich selber wusste, das war heute nicht gut von mir, da vielleicht mal eine Umarmung. Und da vielleicht, wir wissen beide, es war scheiße heute, aber lass uns nicht drüber reden, nächstes Spiel wird besser. Das bringt ja dann viel mehr, als dann noch ein analytisches Gespräch, wo dein Papa dir nochmal sagt, ja, Junge, war scheiße heute. Ja, weiß ich selber, das musst du mir jetzt nicht nochmal sagen.
Eben, ja, total, sehe ich auch so.
Ja, das so, das, ja, aber gut.
Spannend.
Voll. Man lernt ja immer dazu.
So ist es. Und das ist ja auch das Schöne. Um diesen Podcast an dieser Stelle, ich habe hier noch so viele Fragen draufstehen, aber vielleicht gibt es nochmal ein Treffen, aber wir müssen hier den Sack gleich zumachen. Aber um diesen Kreis nochmal gleich vielleicht einmal zu schließen, wir haben gerade sehr viel über die Ups und die Downs gesprochen, über die Höhen und Tiefen und das, was das auch mental mit dir gemacht hat. Jetzt bist du schon ein bisschen raus aus diesem Business. Was würdest du sagen, so unterm Strich, wenn du einen Strich ziehen müsstest? Hat dir der Radsport am Ende des Tages mehr gegeben oder am Ende des Tages mehr genommen?
Definitiv mehr gegeben. Mhm. Also ich weiß ja auch, dass es hier in einem Podcast viel um mentale Gesundheit geht und das will ich auch nicht verschweigen, dass ich auch in meiner Karriere mir zweimal Auszeiten genommen habe, wo ich mir auch mentale Hilfe gesucht habe, wo ich mir gemerkt habe, ich bin jemand, mir hilft es total, mit jemandem drüber zu sprechen. Mir hilft auch eine Expertenmeinung von außen, also genau wie ein Trainer mich sportlich und den Körper gut trainiert, brauchte ich auch jemanden, der mich mental gut einordnet. Also gerade das Thema Selbstwertgefühl, also ich konnte auch immer sehr hart zu mir selber sein und konnte viele Dinge viel schlechter sehen, als sie vielleicht eigentlich sind.
Ja.
Und da hat mir gerade so das mentale Training auch total geholfen. Aus meiner Sicht ist es im Radsport immer noch es gibt viel zu wenig mentale Trainer, die in den Teams noch arbeiten in der ersten Liga.
Krass.
Erst jetzt erhält das langsam Einzug. Also ich bekomme jetzt mit, dass die ersten Profiteams jetzt langsam mal ein, zwei Mentaltrainer und Therapeuten dabei haben, um auch das zu besprechen. Also da ist der Radsport echt noch hinten dran, das kann man definitiv sagen. Aber
woran liegst du, woran denkst du, liegt das? Liegt das tatsächlich wirklich nur an den am Anfang so zitierten weißen Männern über 60, die noch kein Verständnis für diese mentale Ebene haben?
Total.
Ganz banal.
Mhm. Ja, 100%. Und weil du Radsport, du bist halt, oder vielleicht nicht nur Radsport, ich glaube, du bist im Profisport halt auch einfach krass austauschbar. Also ich glaube, es ist halt für den Teammanager ehrlicherweise immer einfacher, irgendwie vielleicht einen jungen Fahrer hochzuholen für weniger Geld, als in einen Leistungsträger oder in einen ehemaligen Leistungstrainer vielleicht zu investieren. Also ich glaube, das ist ja ganz so ganz hart gesagt, ich glaube, so Teammanager, die denken sich einfach, Junge, komm, ich nehme lieber so einen jungen Motivierten, der ist in einer ganz anderen Phase, der hat noch Bock, der kostet mich auch nicht so viel, als jetzt vielleicht irgendwie in einen Leistungsträger, der vielleicht gerade keine gute Phase hat, nochmal zu investieren so ein bisschen. Also davon bin ich definitiv auch überzeugt, dass das in den wenigsten Fällen der Fall ist. Aber trotzdem, du hast ja die Frage gestellt, hat mir das mehr gegeben oder mehr genommen? Ich würde sagen, definitiv mehr gegeben, weil klar gab es Ups und Downs. Und ich würde aber sagen, in der Schule des Lebens habe ich viel gelernt und viel mehr in den schwierigen Zeiten als in den guten. Und ich bin ja jetzt seit 2 Jahren draußen aus dem Profisport und ich merke dann trotzdem noch, dass sind es dann aber auch die Höhen und Tiefen, die es ausmacht. Und das ist das Besondere im Sport. Also seitdem ich nicht mehr Profisportler bin, merke ich schon, in meinem normalen Alltag gibt es selten Situationen, die mich emotional in so einen Bereich bringen, wie es der Profisport getan hat. Wenn ich jetzt, und das ist ja auch dann so positiv sowie negativ, auch eine Droge mal in diesem Tunnel zu kommen, in einem Berg zu denken, ich muss da jetzt rüberfahren, in der Abfahrt zu wissen, ich muss jetzt hier schnell runterfahren, in einem Sprintfinale dabei zu sein, die Ellbogen auszufahren. Also es sind ja einfach krasse Bereiche, in denen man sich bewegt im Profiradsport. Und wenn man das mal 2 Jahre draußen ist und das mal nicht mehr hat, dann merkt man eigentlich auch so, okay, jetzt ist halt alles so, es gibt nicht mehr so diese ganz Höhen und Tiefen, sondern ich bin immer eher so in der Mitte irgendwo.
Ja.
Und das ist eigentlich auch gut so, damit geht es mir gut so. Aber ab und an vermisst man den Nervenkitzel. Oder
so
zumindest
einen kleinen Ausreißer.
Genau, so einen kleinen Ausreißer, den vermisst man auch. Und ich merke jetzt so, ich habe viel ausprobiert. Wenn ich dann doch mal, sei es als Experte, irgendwie so dabei bin beim Radsport, ich fieber dann mit. Ich bin dann genauso nervös in einem Sprintfinale, wenn ich jetzt für ein Team, für einen Fahrer mit Fieber, wie ich es damals gewesen bin in meinem eigenen Finale. Okay. Und dann merke ich so, wenn ich dann in einer anderen Funktion vor Ort bin bei den Radrennen, denke ich mir so, ha, ist schon geil, jetzt spüre ich das wieder so ein bisschen. Also von daher muss ich sagen, ich liebe es immer noch und deswegen definitiv mehr gegeben.
Stark, das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz, mit dem wir aufhören können. Wenngleich wir sicherlich noch ein bisschen was hier auf dem Zettel gehabt hätten. Wir werden uns bestimmt nochmal zusammen quatschen, ich bin mir sicher. Rick, danke von Herzen für deine Offenheit, für das intensive Gespräch. Das hat mir unfassbar viel gegeben und hab viel gelernt. Danke, 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 dass du da warst. Vielen Dank.
Ich danke dir, Robin. Danke für deinen coolen Podcast.
Halleluja, Ragazzi. Das war ein wilder Ritt. Das war, glaube ich, unfassbar lehrreich. Auch Einblicke, die ich so noch nicht kannte. Also ich habe das ja auch im Intro erwähnt. Der Radsport ist für mich eine unglaublich faszinierende Welt, eine Welt, die ja für mich von außen betrachtet mit unfassbar viel Verzicht einhergeht und mit ganz, ganz viel Aufwand. Und ja, dann gibt es da die Fahrer wie Rick, die natürlich unglaublich erfolgreich sind, weil sie fahren eine Tour de France, sie fahren die großen Rennen, die es eben im Jahr zu fahren gibt, und das ist objektiv betrachtet ein großer Erfolg, und trotzdem spricht da kaum jemand drüber, weil man halt eben ein Helfer ist. Man fährt im Schatten derjenigen, die dann die Tour gewinnen, und da dann trotzdem irgendwie seinen Weg zu finden, seine Identität zu finden und dafür zu sorgen, dass man trotzdem am Ende auf seine Karriere zurückschaut und sagt, ey, das war richtig geil und ich kann da stolz drauf sein. Ich glaube, da hat Rick einen richtig, richtig geilen Weg gefunden, damit umzugehen. Und ja, ich glaube, er kann unfassbar stolz drauf sein, was er gemacht hat. Und vor allem auch darauf, wie er jetzt seine Karriere danach aufgebaut hat, wie er sich seine neue Identität zusammengeschustert hat. Das war für mich sehr inspirierend, muss ich sagen. Und von daher großen Respekt an Rick. Hier geht's nächste Woche auch wieder weiter mit Kopfsache. Das war auch nochmal echt total intensiv mit vielen intensiven Einblicken. Deswegen freut euch drauf. Jetzt erstmal eine schöne Woche und lasst uns gerne ein Feedback da. Macht's gut, ciao, ciao.
So, Ragazzi, und jetzt mal bitte einmal die Ohren spitzen, denn hier kommt ein Podcast-Tipp für alle, die sich so sehr für Sport interessieren wie Rick und ich. Und vor allem für alle, die Radsport begeistert sind. Den Sportschau Tourfunk, sozusagen das gelbe Trikot unter den Radsport-Podcasts. Seit 5 Jahren wird hier über alles gesprochen, was wichtig ist im Profi-Radsport. Mit spannenden Analysen, fundiertem Hintergrundwissen und Interviews. Und während der Tour de France im Sommer gibt es jeden Tag eine neue Folge, in der ExpertInnen und Experten das besprechen, was am Tag wichtig war und vor allem, was am nächsten Tag wichtig wird. Rick Zabel war übrigens auch schon zu Gast. Also, hört mal rein beim Sportschau Tourfunk in der ARD Sounds App. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Von ARD Gesund und Enjoy. Eine Produktion von Bose Park Productions für Julian Bruckmann und Robin Gosens im Auftrag des NDR. Sounddesign Jonas Hafke. Wie geht's erscheint jede Woche montags in ARD Sounds. Folgt unserem Podcast gerne und schaut auch mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal.